Ja, für diese Folge wart ihr gefragt, denn wir haben heute eine kleine Spezialfolge für euch aufgenommen, beantworten eure Fragen rund um ja die bisherige Saisonleistung, den Kader, Uwe Koschinat, die Vereinsführung, all das thematisieren wir heute, beantworten eure Fanfragen und schauen im Vorfeld auch noch kurz auf das Regensburg-Spiel am Freitag.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Auch in der Länderspielpause wollen wir natürlich Podcast machen, heute mit einer ja doch kleinen Spezialfolge. Wir haben euch letzte Woche um Fragen gebeten und gesammelt. Da schon mal vielen Dank, da kam echt einiges zusammen, viel Feedback. Wir versuchen, so viel es geht, heute hier zu besprechen. Vielleicht schaffen wir nicht alle Fragen, nehmt uns das nicht übel. Bevor wir reinstarten, wir haben die Fragen so ein bisschen thematisch gegliedert. Martin, vielleicht noch zwei, drei Worte so. Also Aachen ist jetzt ein paar Tage her. Was ist seitdem an der Hafenstraße passiert? Wie ist so da die aktuelle Lage?
Ja, war natürlich ein Hammer, so wie das Spiel gelaufen ist im negativen Sinne. Das musste man natürlich erstmal sacken lassen, aufarbeiten, in die Analyse gehen. Ich war zwischendurch mal beim Training letzte Woche. Ja, hab dann schon so ein paar Änderungen gesehen. Also ich glaube schon, dass die Analyse ergeben hat, dass man auch taktisch was ändern muss. Es sieht jetzt aktuell so danach aus, dass man auf Viererkette wieder umsteigen wird. Man hat im 4-2-3-1 trainiert, sowohl auch am Freitag in Dortmund im Testspiel gegen den BVB 2 spielen lassen. Ich würde euch da gerne ein bisschen mehr drüber erzählen, aber leider wurden Journalisten vom BVB zu diesem Testspiel zwischen einem Regionalligist und einem Drittligist nicht zugelassen. Ja, finde ich etwas kurios, ein bisschen Wichtigtuerei von Seiten der Dortmunder, da jetzt niemanden zuzulassen. Ich meine, jetzt auch irgendwie so eine Fanbrisanz gibt es ja da auch nicht. Also, naja, können wir leider nicht so viel drüber erzählen, was uns berichtet wurde, auch so von Trainerseite. Uwe Koschinat hat ja da ein Fazit gezogen, war jetzt mit den ersten 20, 25 Minuten aus der Viererkette heraus wohl recht zufrieden. Das Spiel hat man 1-0 gewonnen durch ein Tor von Nils Kaiser. Immerhin mal zu null gespielt nach den beiden Spielen gegen Wien, Wiesbaden und Aachen, wo man sehr, sehr viele Chancen zugelassen hat. Also man ist da auf jeden Fall sehr, sehr tief in die Analyse gegangen und klar, nach diesem Spiel musste man auch so einiges aufarbeiten.
Das war tatsächlich auch schon eine Frage, die kam, ob ihr einen Taktikwechsel für realistisch haltet oder ob Uwe Koschinat an der Dreikette festhalten wird und sich verrennt. Das war das Zitat aus der Frage, aber es scheint ja so, als wäre zumindest
offen. Können wir, glaube ich, direkt aufgreifen, die Frage. Ja, also ich bin felsenfest davon überzeugt, also, dass es jetzt einen Wechsel geben wird von der Dreier- auf die Viererkette. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn du es im Training so einübst und dann auch noch im Testspiel dann 4-2-3-1 spielst, dass du dann jetzt wieder auf die Dreierkette zurückgehst. Also bei bestem Willen nicht. Du hast jetzt auch, sag ich mal, das Spielermaterial, eine wirklich feste, klare 9. Yannick Mause ist verpflichtet worden, hat dann auch gegen Dortmund erstmal gespielt, kam ja schon gegen Aachen rein. Ich denke schon, dass er am Freitag sein Startelfdebüt feiern wird, was auch daran liegt, dass Jakacur Potočnik noch mit der U21-Nationalmannschaft Sloweniens unterwegs ist. Sie spielen erst am Dienstagabend. Demnach wird er erst am Mittwoch zurückerwartet und dann wird es ein bisschen zu knapp für ihn. Ja, obwohl er natürlich einen guten Eindruck hinterlassen hat gegen Alemannia Aachen, um mal so ein bisschen das Positive noch hervorzuheben. So die letzten halbe Stunde mit den beiden vorne drin. Jura Potočnik hat gezeigt, warum er als Top-Talent gilt. Christian, du kennst ihn ja auch ganz gut. So, beobachtest den ersten FC Köln.
Für mich wäre er jetzt auch so die erste Wahl im Sturm, wenn fit zurückkommt, ne? Wenn er Mittwoch erst da ist und Donnerstag geht's dann los nach Regensburg, dann kann das natürlich alles schon ein bisschen knapp sein. Aber für mich wäre er erste Wahl aktuell. Er hat sich jetzt empfohlen. Yannick Mause ist noch neu da, muss dann erstmal ein bisschen sich hinten anstellen. Denn meine Sicht ist die, dass wenn Potočnik das zeigt, was man ihm nachsagt und er hat jetzt so erste Andeutungen gemacht, dann ist er für mich der Stürmer Nummer 1 auf Sicht. Und
ist gewagt mit Mause vorne drin, Drittliga-Torschützenkönig. In der Vorsaison?
Ja, aber
23, 24?
Ja, ja.
Ist jetzt auch mal eine steilere These.
Ist jetzt ein bisschen her, aber für mich ist Jura Potočnik, wenn er das abruft, was er kann oder was er vermeintlich kann, ist er der Stürmer Nummer 1.
Greift auch eine Frage auf. Also viele haben gefragt, also es gingen ein, zwei Fragen in die Richtung, ob er in die erste Elf sollte jetzt mal.
Und also aus meiner Sicht ja. Was Uwe Koschinat macht, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt, aber generell gehe ich davon aus, dass auf jeden Fall eine echte 9 dann vorne drin steht. Dann ist die Frage, ja. Safi Obus rechts.
Das ja, wird ein ich spannendes greife direkt, Duell. Ihr macht hier die perfekten Überleitungen. Dann lass uns direkt irgendwie bei den Fragen zur Mannschaft und dieser Saison bisher bleiben, denn wenn du Obis ansprichst und Safi, warum spielt Marvin Obis nicht von Anfang an und wann bekommt Ramin Safi eine Pause?
Also ich glaube, das Letzteres, das könnte es schon jetzt am Freitag geben in Regensburg. Ich glaube schon, dass ich sehe jetzt momentan keinen Platz für Ramin Safi in der Startelf. Ich glaube, dass RWE mit Mause starten wird. Potocznik kam zu spät, haben wir angesprochen. Links ist meiner Meinung nach Kaito Mitsuta gesetzt. Also wie ich finde, der konstanteste, beste Spieler ist ja nicht umsonst zum Spieler des Monats gewählt worden im August. Ja, und dann ist rechts eine Frage, Marvin Obis oder eben Ramin Safi. Und ich glaube schon, dass jetzt endlich mal Zeit ist, Marvin Obis spielen zu lassen. Ich meine, du kaufst ja keinen Porsche und lässt ihn in der Garage stehen, ne? Also man hat sich für ihn entschieden, bewusst entschieden, hat alles dafür getan, dass dieser Transfer realisiert wurde. Ja, also er hat mich auch schon überrascht, dass er gegen Aachen nicht von Anfang an gespielt hat. Wie ich hörte, lag es so ein bisschen auch an den Trainingsleistungen. Trainer Uwe Koschinert ist mit ihm so ein bisschen so die Laufleistungen durchgegangen. Und das hat wohl nicht ganz so funktioniert. Und deshalb hat man sich dann entschieden, ihn draußen zu lassen. Aber ich finde, in der zweiten Halbzeit war eben ein ganz anderer Zug drin mit Marvin Obis über rechts. Gerade in der Viererkette, das ist seine Position, das kann er, da hat er seine Qualität. Und das hat man ja auch bei dem Tor dann gesehen. Ne?
Also und da hat er auch eine bessere Flankenqualität als Ramin Safi.
Viel besser.
Bei all den Vorzügen, die Safi hat, aber man hat es jetzt gesehen. Und wenn dann Leistung honoriert wird, dann müsste man da vielleicht jetzt auch mal auf den Zug aufspringen, Obis die Chance zu geben. Jetzt sind wir nicht bei jedem Training dabei. Das Testspiel haben wir aus bekannten Gründen nicht gesehen. Aber ich würde auch sagen, Obis sollte jetzt seine Chance haben. Aslan ist eh gesetzt, da an dem führt ja sowieso kein Weg vorbei. Und links, ja, gehe ich auch davon aus, Koschinat steht auf Mitsuta und hat das zuletzt auch gut gemacht. So dass Brumme hinten links ist und nicht nach vorne rückt. Und dann die Dreierreihe hinter der Spitze vermutlich Obis, Aslan mit Zuta heißen sollte. Und Giasula sollte wieder in die Elf reinrücken. Da hat er ja ein Plädoyer für den Spieler nach dem Aachen-Spiel gegeben, das relativ klar
ja, wenn er fit ist.
Dass wenn er fit ist und seine Probleme in den Griff bekommt, dass er dann wieder in die erste Elf rutscht.
Ja, glaube ich auch. Damit wäre die Frage nach eurer Ausgangsformation, glaube ich, auch geklärt.
Obis rein, Safi wahrscheinlich raus.
Ein User, ein Fan fragt noch, ob Giasula und Bazzoli zusammen eine Option sind.
Wäre eine Option, wenn man sieht, dass Musier zuletzt geschwächelt hat. Eigentlich führt dann Musier keinen Weg vorbei mit seiner ganzen Art und Weise, wie er Mannschaftsfans mitnimmt, wie er Zeichen auf den Platz setzt. Jetzt mal seine Einwürfe noch zur Seite, die immer für Gefahr sorgen. Aber eigentlich wäre für mich die erste Sechs Musier und Giasula, zumal Bazzoli ab und zu auch noch ein bisschen flapsig wirkte, zuletzt auch gegen Aachen und jetzt noch nicht so gezeigt hat, warum er zuletzt Drittliga-Aufsteiger war und in der zweiten Liga so ein bisschen mitgespielt hat.
Haben wir in der Vorbereitung einmal gesehen gegen Fortuna Köln, Bazzoli und Giasula auf der Doppelsechs. Das war wirklich eine feinste Treterei. habe ich so noch nie gesehen beim Testspiel. Nee, das funktioniert aus meiner Sicht nicht, weil du brauchst ja, einer von den beiden muss ja die Mäge nach vorne machen. Das mögen beide eben nicht so. Mhm. Und im Ballbesitz schaltet sich einer von den beiden ein, wird zu acht. Und das sind nicht die Stärken von Klaus Giasula oder Bazzo. Da brauchst du schon so die Laufstärke von Tom Musier, den wir natürlich jetzt auch zuletzt kritisiert haben, der jetzt noch nicht so gut spielt. Was aber nicht an seinem Einsatz liegt, sondern eben, er verliert einfach zu häufig den Ball. Also die Zahl der Ballverluste im Essener Spiel war jetzt in den letzten beiden Spielen eklatant. Und dadurch, dass eben auch die Flügelspieler, die Außenverteidiger so weit aufgerückt sind, hat man da Probleme bekommen, ne, gegen einen Gegner wie Alemannia Aachen, der sehr, sehr schnell umgeschaltet hat. Und das wird eben auch ein wichtiger Punkt sein. Ne?
Es wäre
so viele Ballverluste.
Es wäre maximal eine Option, wenn Koschinat wirklich jetzt den Sicherheitsgedanken wieder in den Vordergrund stellt. 4-2-3-1, hast eh einen Offensiven mehr, zuletzt viele Gegentore. Kann höchstens sein, dass er da sagt, boah, ich brauche wirklich mal so zwei Abräumermaschinen da vor der Abwehr.
Ich sehe das
eher. Aber ich glaube auch eher, dass es nicht kommen wird.
Du hast ja auch den Anspruch, das Spiel eben zu machen und dann brauchst du eben noch einen anderen. Dann könnte man höchstens noch überlegen, stelle ich da vielleicht einen Torben Müsel hin an Musier Stelle. Aber ich glaube schon, Tom Musier hat sich einfach auch so den Kredit erarbeitet und den sollte man ihm jetzt auch geben. Ja. Ihn jetzt nicht nach zwei, drei etwas schwächeren Spielen rausnehmen. Man sollte da schon mal auf eine Reaktion des Spielers warten. Und wie gesagt, das liegt bei ihm einfach an der Zahl der Ballverluste. Die war jetzt zuletzt viel zu hoch. Und wenn er das in den Griff bekommt, dann ist er für Rot-Weiß einfach viel zu wertvoll.
Ja, es gab auch einige Fragen zur bisherigen Saison von RWE und den bisherigen Leistungen. Ein Fan fragt, kann man schon von einem Fehlstart sprechen?
Wenn man nur auf die Ergebnisse schaut, ja, weil ist nicht der Anspruch nach den bisherigen Spielen, als einen Sieg zu haben, der dann noch so kurios verlief, dass man 1-3 Rückstand aufholen musste. Auf der anderen Seite ist es vielleicht noch ein bisschen früh. Die letzten beiden Spiele waren drei Halbzeiten relativ schlecht oder ziemlich schlecht sogar. Da muss jetzt auf jeden Fall eine Reaktion kommen. Deshalb, ich glaube, wenn man Regensburg gewinnt, dann ist man einigermaßen in der Spur. Wenn es da nichts gibt, dann reden wir, glaube ich, schon auf jeden Fall von einem richtigen Fehlstart. Denn ja, die Ambitionen sind ja klar. Ne? Man kann nicht aufsteigen oder man kann den Aufstieg nicht planen, aber man kann dafür sorgen, dass man von Anfang an eine gute Rolle spielt und bis zum Ende oben mitspielt. Und dafür muss dann jetzt auch mal ein Ergebnis her.
Ja, das also Thema Aufstieg in die oder möglicher Aufstieg in die zweite Bundesliga haben wir gleich auch nochmal in einem
Blog. Ich finde schon, dass es ein Fehlstart war. Also muss man so klar sagen, denke ich. Denn ja, das Auftaktprogramm, klar, man hatte 1860 München, die aber jetzt auch noch nicht so im Schwung sind. In Wiesbaden ist auch nicht einfach, aber gegen die holst du 4 Punkte und holst dann 1 Punkt gegen in Havelse und gegen Alemannia Aachen. Also 2 wirklich schlagbare Gegner, Gegner, die du schlagen musst, wenn du oben mitspielen willst. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es der Mannschaft nicht gelungen ist, diese Euphorie und diesen Schwung aus der Rückrunde, aus diesem sehr euphorischen Sommer mitzunehmen. Ich hatte echt gedacht, okay, die reiten jetzt auf so einer Erfolgswelle und starten entsprechend in die Saison. Und es war jetzt auch nicht so, dass es da viele Umstellungen gab. Also gegen 60 standen 2 Neuzugänge in der Startelf. Im Grunde hat dieser Kern der letzten Rückserie so performt hat, ja auch wieder gespielt und alle waren fit und gut drauf. Und wenn du dann nur 5 Punkte holst, dann ist das schon wenig. Und natürlich die Art und Weise, wie RW in den letzten beiden Spielen agiert hat, in der ersten Halbzeit in Wiesbaden und gegen Aachen, war einfach enttäuschend.
Was zeigt, wie eng diese Liga ist. Letztes Jahr sind viele Spieler auf die Essener Seite gefallen, wo man vielleicht, wenn man es nochmal nüchtern betrachtet, gar nicht so genau weiß, warum. Und das ist jetzt im Moment nicht passiert. Und es spielen so viele Sachen rein, wenn man mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in eine Saison geht. Wie moderiert der Trainer die neue Kaderbreite? Wie nimmt die Mannschaft den Druck an, dass es jetzt nicht darum geht, nur irgendwie die Klasse zu halten, sondern dass man performen muss, Woche für Woche, weil die Ausgangslage eine andere ist. Und bisher scheint da noch nicht die perfekte Lösung gefunden worden zu sein. Deshalb kann man gespannt sein, wie jetzt die nächsten Spiele ablaufen, wie der Trainer reagiert, wie er taktisch reagiert, wie er vielleicht von der Ansprache reagiert, ob er die Mannschaft hart rannimmt, ob er so ein bisschen tätschelt. Und da muss jetzt relativ schnell der richtige Mix gefunden werden.
Dann lass uns noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, weil zumindest so dieses Wort Aufstieg ist schon Thema bei den Fans. Also wir haben da schon 2, 3 Fragen zu bekommen. Ein Fan fragt, es gibt jetzt viele Klauseln in den Verträgen der Topspieler. Bei der Mauselei wurde berichtet, dass eine Kaufoption nur beim Aufstieg aktiv werden würde. Daher die Frage, wenn RWE beispielsweise nur 4. bis 6. werden würde und nicht aufsteigt, läuft man dann Gefahr, die Basis des Kaders zu verlieren?
Das ist schon sehr früh, finde ich, jetzt darüber zu sprechen. Man ist, glaube ich, froh, dass man jetzt den Kader erstmal zusammengestellt hat. Und Marco Stegmann ist sicherlich auch glücklich darüber, jetzt mal ein bisschen durchzuatmen. September ist ja jetzt die Zeit dazu für ihn. Aber klar, es wird auch davon abhängig sein, wie die Saison verlaufen wird einfach. Wenn du jetzt wirklich, wie in diesem Beispiel, wenn du Vierter wirst, dann hast du ja auch eine ganz andere Argumentationsbasis. Dann kannst du wirklich mit den Spielern sprechen und sagen, pass mal auf, wir haben es jetzt knapp verpasst, aber der Stamm steht, die Mannschaft ist gut genug. Wenn du bleibst, wenn wir uns noch gezielt verstärken, dann greifen wir eben in der nächsten Saison an. Natürlich möchte Rot-Weiß Essen so schnell wie möglich hoch, aber es ist auch nicht Pflicht für den Verein, in die Saison aufzusteigen. Man hat sich da jetzt so ein Zeitfenster von 2, 3 Jahren intern vorgenommen und da möchte man angreifen. Das muss jetzt nicht in die Saison passieren. Aber natürlich ist die Gefahr da. Du hast 4 Leihspieler. Yannick Maus, haben wir darüber berichtet. Es gibt eine Kaufoption, aber die ist sündhaft teuer. Also nach unseren Informationen rund 600.000 Euro. Das ist das, was Aachen damals an Ingolstadt überwiesen hat. Das wird kein Verein, glaube ich, bezahlen. Auch Rot-Weiß erst recht nicht. Also so eine hohe Summe hat man ja schon lange nicht mehr ausgegeben für einen Spieler. Das wird auch nicht möglich sein. Dann Hofmann, Böberi, das wird dann schwierig. Da muss man erstmal davon ausgehen, dass die Spieler dann wieder weg sind. Ja, und dann hast du natürlich Potocznik, genau, der wird auch dann wahrscheinlich gehen. Und dann hast du natürlich ein paar Spieler wie Ahmed Aslan, wie Michael Schulz, Tobias Kraulich. Dann wird wahrscheinlich wieder Diskussion losgehen mit Brumme, mit Golz. Und ja, ist natürlich Ramin Safi, ist natürlich dann nicht so einfach. Ne? Da muss man einfach mal schauen, wie jetzt die Saison läuft. Ahmed Aslan, wenn er jetzt so nochmal so performt wie in der letzten Saison, wenn er nochmal kommen sollte, klar, das sind so Spieler, die sind jetzt Anfang 30 wie Schulz und wie er, die unterzeichnen möglicherweise nochmal ihren letzten großen Vertrag, die werden sich jetzt ganz genau überlegen, mache ich es hier, gehe ich vielleicht nochmal ins Ausland, wird spannend sein, weil viele Verträge auslaufen, aber erstmal noch Zukunftsmusik.
Ja, ich glaube, dass man das schon beantworten kann, auch dass RWE natürlich die Basis verlieren könnte von jetzt. Spielen sie eine ganz schlechte Saison, will man die eh nicht mal halten, dann sagt man, boah, da müssen wir wieder irgendwie was anderes versuchen. Spielt man eine super Saison und wird Vierter oder Sechster, dann wird es so sein wie im letzten guten Jahr, dass dann irgendwelche Spieler auch so auf sie aufmerksam gemacht haben, dass sie vielleicht auch andere Angebote kriegen und dann nochmal überlegen, ob sie auch bei Essen bleiben wollen, obwohl Essen jetzt mittlerweile auch gehaltstechnisch nochmal in eine höhere Liga aufgestiegen ist. Also, wenn du nicht aufsteigst, dann ist immer die Gefahr groß, dass sich einiges verändern muss oder wird im Kader.
Mhm. Ganz konkret wollen die Leute auch von euch wissen, zum einen, glaubt ihr, dass die Mannschaft zweitligareif ist, so wie sie jetzt ist, und besitzt diese Mannschaft wirklich das Potenzial, die Mentalität für die Spitzengruppe, oder sollte man die Ambition etwas vorsichtiger formulieren?
Also zweitligareif noch nicht, das würde ja heißen, sie könnten mit der Mannschaft zweite Liga spielen, ja. Da müsste schon noch einiges geschehen. Reif für den Aufstieg, ja, aber wenn alles passt, wenn die erste 11 oder die ersten 12, 13 relativ konstant gesund bleiben, dann sollte eine Mannschaft da sein, die oben mitspielen kann. Wir haben immer gesagt, Aufstieg kann man nicht komplett planen, aber dann hat man eine Mannschaft, die oben mitspielen kann. Weil wenn man mit Obus, Aslan, Mitsuta, Potocznik oder Mause in einer Verfassung spielt, wo sie sich wohlfühlen, wo sie gute Leistungen bringen, dann muss das reichen, oben mitzuspielen. Weil sonst hat man irgendwelche anderen Fehler gemacht. Sollten natürlich irgendwelche großen Verletzungsprobleme kommen, dann ist das also eine andere Sicht der Dinge. Aber wenn man jetzt erstmal so den Kader sieht und die ersten 14, 15, 16 Plätze, die relativ nah beisammen sind, sieht, dann müsste RWE um den Aufstieg mitspielen können.
Also was die Einzelspieler angeht, finde ich, hat Rot-Weiß Essen schon das Potenzial, um in den Top 3 zu landen, weil du hast ja auf allen Positionen Spieler, die entweder schon mal zweite Liga gespielt haben oder die den Anspruch haben, in der zweiten Liga zu spielen, so wie Golz oder Brumme. Es gibt da wirklich, also kannst da nicht von vorne bis hinten durchgehen. Da wirst du auf jeder Position jemanden finden, der für sich denkt, okay, ich bin eigentlich reif für die zweite Bundesliga. Aber Fakt ist, dass der Weg von einem Abstiegskandidaten, der RWE eben in der letzten Saison war, zu einem Aufstiegskandidaten, ist ein sehr weiter. Ja, das ist jetzt, liegt jetzt nicht nur am Spielermaterial. Ja, du hast jetzt viele gute Leute geholt, aber da geht es auch um eine Spielstrategie, dass du eine hast, die du entwickelst, dass da Automatismen reinkommen. Und da merkt man einfach, dass das noch ein sehr, sehr weiter Weg ist. Möglicherweise zu weit für diese Saison, muss man dann sehen. Wir sehen es ja auch bei 1860 München. Es reicht jetzt nicht nur, da Top-Leute zu holen, sondern das muss auch funktionieren. Also die spielen echt einen scheiß Fußball momentan. Die haben sich jetzt mit Mühe und Not noch einen Punkt erkämpft im letzten Spiel. Sind jetzt auch nicht so gestartet, ne? Also für alle der klare Top-Favorit. Aber da sieht man einfach, das dauert noch ein bisschen, aber klar ist, so viel Zeit hast du eben auch nicht. So langsam muss es besser werden.
Okay. Das ist halt die Kunst, ne? Dass man erkennt, mit welchem Stil kann man erfolgreich mit seiner Elf spielen. Jetzt hat Koshin hat versucht, das ein bisschen mehr Ballbesitz, Fußball, teilweise mit hinten spielerisch befreien, und der Ansatz ging gegen Aachen komplett in die Hose. Und ja, da muss man halt gucken, wählt man irgendeinen Mittelweg oder wählt man trotzdem wieder dieses überfallartige, erstmal sicher stehen. Da muss man relativ schnell zu einer Lösung kommen, denn sonst ist die Saison auch schnell wieder vorbei. Hatte RWE in den letzten 4 Jahren, wenn man so in den letzten 10 Jahre guckt, häufig, dass eine Saison September, Oktober schon so ein bisschen im Eimer war, und das darf halt nicht passieren.
Ja, zu einer Lösung kommen muss da dann vor allem der Trainer.
Das haben wir im Vorfeld immer schon gesagt. Ne? Das ist jetzt auch seine Kunst, diese neue Kaderbreite zu moderieren, wenn auch mal unzufriedene Spieler da sind, und den Weg zu finden, mit den jetzt der jetzigen Elf dann weiter nach vorne zu kommen.
Ja. Denn auch rund um Uwe Koschenert gab es ein paar Fragen. Vielleicht auch der schlechten Leistung gegen Aachen geschuldet, dass da so ein bisschen Frust bei den Fans auch aufkommt. Und es kamen einige Fragen, die eigentlich quasi den gleichen Tenor haben. Nämlich, ist Koschenert der richtige Trainer für diese Mannschaft? Ein User fragt konkret, oder hat er immer wieder Probleme mit starken Persönlichkeiten? Also viele haben dieses angesprochen. Auch der Umgang mit Martinovic ist den Fans da, glaube ich, teilweise aufgefallen.
Also grundsätzlich ist Uwe Koschenert erstmal völlig zu Recht Trainer von Rot-Weiß Essen, und er hat es aufgrund seiner Verdienste in der Rückrunde verdient, dass man ihm vertraut und dass er etwas Kredit besitzt. Das ist völlig klar, denn ohne Koschenert, wer weiß, wo es hingegangen wäre. Ich glaube, von einem Abstieg in die Regionalliga hätte sich dieser Verein so schnell erstmal nicht mehr erholt. Von daher muss man ihm dafür erstmal dankbar sein und hätte erstmal das Vertrauen verdient. Aber klar, es ist jetzt eine andere Ausgangslage als in der letzten Saison, wo es darum ging, wirklich eine Mannschaft zu stabilisieren und die nötigen Punkte im Abstiegskampf zu holen. Und jetzt erwartet man was von dir. Man muss mit Ball jetzt Ideen entwickeln. Und das scheint etwas schwer zu fallen momentan. Und natürlich macht der Kader auch einiges aus. Also die Mannschaft hat sich ja in der Rückrunde meistens fast selbst aufgestellt. Es gab da jetzt keine große Kaderbreite und nun hast du, ich sag mal, 16 bis 19 Spieler im Kader, die den Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Und das musst du natürlich erstmal mit deinem Trainerteam moderieren können. Da sind dann Leute, die sitzen auf der Bank. Ja, so ein Torben Müsel, habe ich letztes Mal schon gesagt, der würde in 17 von 20 Mannschaften von Beginn an spielen. Jetzt sitzt er draußen, ist nur noch Edeljoker. Das musst du dem dann erstmal auch verklickern, ne? Und
genau, diesen Umgang mit starken Spielern, so schreiben
das die ist Fans, das eben. Wird das, halt angesprochen. Das, ja. Genau, und das muss er jetzt hinbekommen, ganz klar. Da ist er jetzt gefordert. Bei seiner letzten Station hat das, ehrlich gesagt, jetzt nicht so gut funktioniert. Und er muss jetzt beweisen, dass er das kann. Das hat er mir auch im Interview vor der Saison gesagt, das ist seine größte Herausforderung, dass er das moderieren kann mit so einem Kader, mit starken Persönlichkeiten, denen er dann mitteilt, dass er auf die Bank müssen. Das ist keine leichte Aufgabe, aber das unterscheidet dann möglicherweise ja einen sehr guten von einem guten Trainer. Ne? Mhm. Und Koschinat muss jetzt unter Beweis stellen, dass er das kann.
Er hat auf jeden Fall, denke ich mal, das breite Kreuz, um auch mit einer aufkommenden Kritik klarzukommen. Mhm. Ne, er weiß, dass das im Fußball so schnell geht. Gibt sich da keine Illusionen, glaube ich, hin. Aber es ist jetzt auch noch zu früh, um über den Trainer irgendwie zu diskutieren. Ne? Also,
aber Martin, wir sehen ja recht, die Fragen kommen.
Es geht schnell in diese Richtung, es geht schnell in die andere Richtung. Ne? Heute wirst du noch auf den Händen getragen und morgen schmeißen sie dich aus dem Stadion. Und dementsprechend muss er jetzt die Kurve mit der Mannschaft kriegen. Aber jetzt eine Trainerdiskussion zu starten oder so, ich denke auch, dass, wie du sagtest, dass er schon noch Kredit hat und dementsprechend das noch ein bisschen zu früh ist. Und ich glaube schon, dass er weiß auch jetzt, wo er vielleicht ansetzen muss. Er hat sich selbstkritisch auch gezeigt nach dem Aachen-Spiel. So, ne, er schiebt jetzt nicht die ganze Schuld von sich, sondern weiß, dass er auch jetzt im Boot sitzt und da selber Lösungen finden muss. Und dementsprechend können wir gespannt sein, welche Lösung er versucht, mit seiner Mannschaft anzubieten.
Okay.
Er sieht das aber auch ganz realistisch. Also ich erinnere mich dann auch so an so ein sogenanntes Hintergrundgespräch nach einem Spiel in der letzten Saison. Da hatte ich ihn dann natürlich auf diese Uwe-Rufe angesprochen. Und dann sagte er nur zu mir, dann warten wir mal ab, wenn wir mal nächste Saison 3 Spiele verlieren. Dann sieht auch wieder ganz anders aus. Natürlich ist das eben so. Rot-Weiß Essen ist ein ambitionierter, ein hochemotionaler Verein. Und da hat man eben nicht so viel Zeit wie bei anderen Clubs.
Aber die Leute sorgen sich schon, ob er vielleicht schon die Kabine verloren hat. Aber ich glaube, das habt ihr jetzt ganz gut beantwortet. So, es gibt noch ein, zwei Fragen. Ja, ich habe es mal überschrieben als Thema Vereinsführung. Konkret geht es da dann auch um Marc-Nicolai Pfeiffer, der jetzt seit über einem Jahr im Amt ist. Und die Fans wollen wissen, welche Veränderungen nehmt ihr wahr? Was ist intern passiert, was man vielleicht als normaler Fan in Anführungsstrichen nicht sieht?
Ja, man nimmt auf jeden Fall eine enorme Professionalisierung wahr. Rot-Weiß Essen hat sich finanziell deutlich weiterentwickelt, ist jetzt bei Etat jetzt nicht ganz oben dabei, also nicht Top 3, Top 5, aber schon so im oberen Drittel. Man kratzt da schon, was ich gehört habe, jetzt beim Etat an die 7 Millionen. Und das ist erstmal natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt und ist natürlich dann auch dem Vorstand zu verdanken. In Sachen Sponsoren hat sich einiges getan. Der Vertrag mit IFM.
Auch dazu gibt's Fragen, ja.
Genau. Ist verlängert worden zu besseren Konditionen. Man hat ja jetzt einen guten Deal mit Stölting ausgearbeitet, auch wenn das jetzt mit dem Sicherheitsdienst in den ersten Heimspiel jetzt nicht so funktioniert hat. Da gab's jetzt Kritik, aber das muss sich vielleicht auch erstmal alles einspielen. Also was das angeht, ist es schon deutlich besser geworden. Natürlich gibt es auch intern Kritik so am Umgang. Man hat das Thema Mitarbeiterfluktuation, das ist so ein Dauerthema intern bei Rot-Weiß Essen. Natürlich sind jetzt viele gegangen und viele sind jetzt vielleicht auch nicht so bereit, so einen Weg mitzugehen. Wenn da jemand hinkommt und Strukturen komplett verändert, professioneller arbeiten will, vielleicht auch mal härter durchgreift. Ich glaube, kennt jeder aus eigenen Unternehmen von der Arbeit, dann gibt es da auch Fürsprecher, aber auch Leute, die das nicht so gut finden. Und das muss ich dann erstmal alles einstellen. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass man eine ganz gute Basis geschaffen hat, Thema Stadionausbau. Auch da haben wir es auch erstmal skeptisch gesehen, dass da nochmal nachverhandelt wurde. Aber da hat man wirklich einen sehr, sehr guten Deal ausgearbeitet, nochmal nachgebessert. Und das ist dann erstmal positiv und das, was unterm Strich bleibt.
Also es ist auf jeden Fall so, dass das vorrangige Ziel war ja damals, mehr Geld, was eingenommen wird, fließt in den Sport. Und das ist ohne Wenn und Aber erreicht worden. Der ein oder andere wird sagen, der Weg dahin war vielleicht ein bisschen zu straight. Und ja, Marc-Nicolai Pfeiffer ist jetzt vielleicht auch nicht der Präsident, der nahbarste ist in der jüngeren Vergangenheit bei RWE. Da gab es dann eben auch andere. Da war so, sag ich mal, so das Zwischenmenschliche, das Miteinander ein bisschen einfacher. Aber jetzt nur auf Zahlen bezogen und auf den Verein bezogen, hat er bisher sicherlich seinen Job erfüllt. Mehr Geld ist in Sport geflossen, der Etat ist erhöht worden, die Mannschaft konnte verstärkt werden, man konnte in ganz andere Regale greifen. Und daher werden die Essener vermutlich sagen, er hat soweit alles richtig gemacht.
Die Basis ist eine gute. Ne?
Also ja,
ist ja,
das absolut.
A und O erstmal, klar, über das Zwischenmenschliche kann man reden, aber Fakt ist, es ist mehr Geld da. Ne? Man kann sich jetzt Spieler leisten wie Bazzoli, wie Marvin Urbus, wie Yannick Mause. Und das will man ja letztlich auch. Ne? Und dann steht dann die Mannschaft in der Pflicht, das auch entsprechend umzusetzen.
Ja. Und die finalen Zahlen werden ja dann im Dezember präsentiert bei der Jahreshauptversammlung. Da wird dann schwarz auf weiß stehen, wie viel im Sport gelandet ist und wie die Situation ist.
Gehen wir dann sicherlich auch nochmal drauf ein. Martin, du hast gerade schon die Sponsoren angesprochen. Da wird gefragt, wie sieht es aus mit der Sponsorenakquise? Ist ja immer wieder ein Thema in Essen. Und warum ist die WAZ nicht mehr Sponsor der Westkurve? Ist den Fans aufgefallen?
Ja, ich glaube, da können wir schon mal grob anreißen, auch wenn es noch nicht von beiden Seiten jetzt offiziell kommuniziert wurde, weil da noch Verträge zu unterzeichnen sind. Also man hat es gesehen, die WAZ ist nicht mehr auf der Westtribüne zu sehen, ist nicht mehr Namensgeber, nicht mehr Premium-Partner. Trotzdem bleibt, das kann man schon sagen, bleibt die WAZ im Boot mit einem etwas kleineren Paket, wie das eben so ist im Leben. Überall werden Preise teurer steigen, auch die Premium-Partnerschaften bei Rot-Weiß Essen. Und das war dann offenbar nicht möglich, dass die WAZ da mitgehen konnte. Aber für Rot-Weiß ist es ja eigentlich eine ganz gute Geschichte. Die WAZ bleibt im Boot. Man hat die Möglichkeit, die Westtribüne neu zu vermarkten. Vielleicht landet man da den ganz großen Fang, muss man dann sehen. Vielleicht nochmal so ein Punkt, den wir mal aufgreifen können, weil wir ja auch häufig gelesen haben, so eine Kritik, wie könnt ihr als Sponsor so kritisch über RWE schreiben? Das ist immer wieder so ein Punkt, den ich dann höre von Fans oder teilweise sogar auch von Spielern. Fakt ist, das sind zwei Sachen, die man ganz klar trennen muss. Das eine ist die Berichterstattung. Und das andere ist Vertriebsebene. Wir berichten über Rot-Weiß Essen wie über jeden Verein, möglichst objektiv, neutral und nach allen journalistischen Standards. Das heißt nicht, dass wir RWE nicht den Erfolg gönnen. Auch wir als Reporter würden ja aufsteigen, wenn es RWE gelingen sollte. Ich würde mich auch mal ganz gerne vielleicht irgendwann mal in den Doppelpass setzen oder bei Sky. Christian, du vielleicht auch. Von daher wünschen wir RWE natürlich Glück und hoffen, dass es sportlich aufwärts geht, aber natürlich, wenn es was zu kritisieren gibt, dann tun wir das auch.
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich so unterschreiben. Noch zwei Fragen zum Abschluss. Eine vielleicht ganz kurz beantwortet. Offenbar schielt man aktuell auch so ein bisschen neidisch, eifersüchtig rüber nach Duisburg. Ein RWE-Fan fragt, warum startet mit dem MSV wieder ein Aufsteiger durch? Der MSV super gestartet.
Wahrscheinlich, es gibt nicht das Erfolgsrezept. Also man sieht jetzt auch, dass es nicht auf jeden Aufsteiger zutrifft. Und die Mannschaft ist relativ homogen zusammengeblieben. Das heißt, man hat schon mal auf eine Basis bauen können, die dann sinnvoll verstärkt wurde. Man hat tolle Talente vorne mit Susek, Simala, die den Unterschied jetzt schon machen können, die auch lang gebunden sind und mit Sicherheit spätestens im nächsten Jahr auch vielleicht für gutes Geld dann verkauft werden können. Ansonsten, ist auch das Quäntchen Glück schlicht und ergreifend dabei. Weil du in Verl in der 75. 2-0 zurückliegst und machst daraus ein 3-2, dann ist das nichts, was dir jeden Tag gelingt. Dann ist einfach, dass du einen guten Lauf hast nach den ersten Spielen und dann in so einem Moment geht dann einfach auch alles. Also ich sehe Duisburg
gegen
jetzt.
Ulm, ne? In
Ulm, Unterzahl, auch Nachspielzeit. Genau. Ja. Also da war wirklich jetzt so vieles dabei, wo du sagst, das passiert nicht so häufig. Und für Duisburg sind es meiner Meinung nach 12 Zähler gegen den Abstieg und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bis zum Ende dort oben bleiben, zumal ich glaube, der MSV hat auch jetzt nicht in der Breite den Kader, um auf viele Ausfälle reagieren zu können.
Aber Krüger
noch
geholt, ne?
Ja, sie haben jetzt nochmal ein bisschen was gemacht. Sie haben ja auch noch Geld kassiert, was sie dann wieder ausgeben konnten und auch direkt in die Mannschaft investiert haben.
Und die 12
Punkte hat man. Und ich glaube, dass das jetzt schon ein Zeichen ist, dass sie vielleicht nicht bis zum Ende gegen den Abstieg spielen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie da oben bleiben und so wie Ulm oder Münster den Durchmarsch schaffen.
Ja. Hat man über andere Aufsteiger aber auch gesagt, ne? Ist ja irgendwie total verflixt, ne?
Also ja, ich sehe Potocznik als Nummer 1.
Das vierte Jahr in Folge, dass Aufsteiger auf einmal oben ist.
Vielleicht holt mich das alles in ein paar Monaten wieder ein.
Merken wir uns und sprechen wir nochmal an. Dann vielleicht noch ein Thema zum Abschluss, was auch relativ heiß diskutiert wurde in den Kommentaren. Ist, glaube ich, kein neues Thema und ihr könnt es jetzt wahrscheinlich auch nicht final lösen, aber das betrifft vor allem Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen, die sich gemeldet haben, die nochmal ein Thema angesprochen haben, nämlich die Sicht im Stadion, die sehr eingeschränkt ist. Teilweise sehen sie gar nichts, sagen sie, wenn halt vor ihnen die Menschen aufstehen. Ja, vielleicht, Martin, genau. Kannst du das nochmal einordnen?
Ich bin da mit ein paar Leuten, auch mit Rollstuhlfahrern und Fahrerinnen im Austausch gewesen, die sich ja auch mal irgendwie bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ey, guck mal hier, wir haben echt eine sehr, sehr schlechte Sicht. Das ist immer das Problem, wenn die Essener stehen, wenn die Fans und aufstehen, dann ist die Sicht extrem eingeschränkt, dann können die nichts erkennen vorne. Das Problem ist bekannt, man hat sich ja auch dann an den Verein gewandt und dann steht er auch im Austausch, also der Verein mit den Rollstuhlfahrern und auch eben mit der GVE, weil letztlich ist es ein Stadionproblem. Also es gibt eben nicht diese Rollstuhlfläche und das muss sich auf jeden Fall noch ändern. Man hat ja bisher noch nicht, wie ich gehört habe, den ganz klaren Plan, aber Fakt ist, wenn man das Stadion jetzt ausbaut und dann noch mehr Plätze hat, dann muss es auf jeden Fall irgendwie die Möglichkeit geben,
aber muss
den Rollstuhlfahrern freie Sicht zu gewähren.
Ich frage das
aber
jetzt
es ist
so
schwierig
kritisch
zu lösen, weil wenn du diese Fläche nicht hast und du kannst die Emotionalität aus dem Fan ja nicht rausnehmen. Das ist ja in jedem Stadion das Normale, dass wenn irgendwo sich eine Chance irgendwie erahnen lässt oder so, dass alle automatisch diesen Reflex haben und so aufstehen.
Nicht festkleben, ne?
Und das ist wahrscheinlich gar nicht böse gemeint, den Rollstuhlfahrern gegenüber.
Nee, der User aber sagt auch ganz konkret, er hat absolutes Verständnis für alle Emotionen, das gehört dazu. Er ist absolut dabei, dass man aufsteht und die Mannschaft anfeuert. Nichtsdestotrotz habe ich für meinen Sitzplatz als Rollstuhlfahrer und Dauerkartenbesitzer auch gezahlt und habe auch das Recht, das Spiel zu sehen. Das
ich kann den Unmut verstehen und ich finde, da sollte man auch mit Nachdruck an einer Lösung arbeiten. Gerade jetzt auch, wenn das Stadion ausgebaut wird, noch größer wird. Ja, da muss einfach der Anspruch sein, dass man den Menschen dann auch eben einen guten Sitzplatz garantieren kann.
Ja, also wir können nur sagen, das Thema ist offenbar bekannt.
Genau.
Ihr seid leider auch nicht die Menschen, die es lösen können.
Würden also Rupert Essener hat das nicht liegen lassen. Man hat auch schon Briefe beantwortet und ist da im Austausch. Das hat man schon erkannt, aber gut, ich glaube, die Lösung, die ist jetzt bisher kurzfristig noch nicht in Sicht, aber da sollte man sich dann schleunig zusammensetzen.
Okay. So, aber ich gucke auf die Uhr. 31 Minuten haben wir voll gemacht. Ich würde sagen, wir haben den Großteil der Fragen zumindest abgearbeitet. Ja, jetzt geht's wieder zurück in den Liga-Alltag. Wir haben kurz über das Regensburg-Spiel gesprochen. Danach dann natürlich, wie immer, montags hier die Folge. Da dreht sich dann alles rund ums Spiel. Ich verabschiede mich jetzt ein paar Wochen in den Urlaub, bin erst im Oktober zurück. Aber ihr macht das auch schon ohne mich. Katrin vertritt mich dann, die kennt ihr ja auch schon. Seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Ihr beide seid am Start.
Jawohl.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.